Ich würde Ihnen das gerne noch ein bisschen an dieser Sache präsentieren. Also wir haben, wir sind jetzt plötzlich in der Situation, also sehr rasch in der Situation, dass wir sozusagen das Zitat einer Lernsituation haben, und also das Augustinus-Zitat, und dass wir diesem Augustinus-Zitat entgegenhalten, etwas entgegenhalten und es auch noch hochhalten gleichzeitig. Das, was wir ihm entgegenhalten, ist, dass es zu einfach ist, und das, warum wir es hochhalten, ist, weil es so einfach ist, nicht? Um das einmal scharf zu sagen. Und jetzt gibt's schon, jetzt gibt's sozusagen einen genialen Schachzug, der nicht philosophische Hermeneutik, Interpretation ist, sondern der etwas ist, das hat was mit Mechanik zu tun, da würde ich Ihnen sogar recht geben, dass er sagt, wie gehen wir damit um? Wir gehen jetzt damit so um, dass wir sagen, ja, der Augustinus hat recht, wir nehmen ihn beim Wort, weil er ja mit dieser Natürlichkeit auch recht hat, und dann schauen wir, wie wir damit umgehen können, schauen wir, was wir daraus kriegen können. Und was wir daraus kriegen können, wird sich erweisen als den Umständen entsprechend restringiert. Also wenn du recht hast und wenn du, indem du recht hast, so beschränkt bist, dass du nur die Hälfte der Worte überhaupt zulässt oder sozusagen ein Drittel der Worte zulässt, dann weise ich dir jetzt nach, mit Hilfe eines zu diesem Zweck konstruierten Sprachspiels, weise ich dir jetzt nach, was der Wahrheitsbestandteil davon ist und wo es offensichtlich gröbere Schwierigkeiten gibt. Das heißt, ich beginne jetzt nicht, das ist der wichtige hermeneutische Zweck, nicht? Ich beginne jetzt nicht damit, ich mache nur den Gedanken zu Ende, ja, bitte merken Sie es. Ja? Ich beginne nicht damit zu sagen, Augustinus ist schwer reduktionistisch oder Augustinus hat das Phänomen nicht richtig erkannt. Ich muss den Augustinus erweitern. Ich muss dem Augustinus etwas hinzufügen an Wissen, was ich heutzutage habe. Sondern ich sage, Augustinus hat mit dieser Einfachheit auch recht, und ich verwende diese Einfachheit jetzt, um zu zeigen, was daran richtig ist, und aber andererseits, was daran richtig ist, ich leite daraus her bestimmte natürliche Auffassungen, die Menschen alle haben. Und weil ich aber die Beschränktheit dieses Sprachspiels gleichzeitig auch kenne und erfahren, sozusagen erfahrbar machen will, wird aus meiner Darstellung dessen, was da richtig ist, sich ergeben, was alles nicht passt, was alles falsch ist und was alles zu ergänzen ist. Und die Kritik am Augustinus besteht jetzt dann nicht darin, dass man ihm höheres Wissen vordekliniert, sondern die Kritik am Augustinus besteht daran, dass ich mit dem künstlich vereinfachten Sprachspiel, das ich sozusagen für ihn erfinde, um das zu erfassen, was er also an Wahrheit erfasst, mit diesem künstlich vereinfachten Sprachspiel, das ist ein mechanisches Moment, bestimmte Erfahrungen machen, bestimmte Gedanken entwickeln kann, bestimmte andere Gedanken nicht entwickeln kann. Zuerst hinter Ihnen und dann.
Ja. Das ist ja mehr oder weniger so ein Gedanke, den er schon im Tractatus hatte, dass er einfach jemanden reden lässt und dann eigentlich Kritik an dem übt. Mehr oder weniger.
Dieser Dialog, ja.
Der Augustinus sehr gut, weil er eigentlich, glaube ich, als einer der ersten Genese der Sprachentwicklung, als eben auch Philologe, sich vorgenommen hatte. Und an dem ist es
sehr einfach. Passt gut, genau. Also dieser Dialog, der zu Beginn steht, das war auch etwas, was ich im vergangenen Semester gesagt habe, dass er schon mit einer Stimme von woanders her beginnt, nicht? In dem Buch.
Also man, dass er hier mit dieser Beschränktheit operiert und gleichzeitig darauf hinweist, dass eigentlich nichts beschränkt ist. Ich meine, ich habe da in der Buchversion bei diesem Beispiel der fünf roten Äpfel lässt sich der richtige schelmische Freude daran feststellen, dass er darauf hinweist, da geht dann wahrscheinlich hin und liest auf einer Tabelle ab, was ein Apfel ist, und auf einer Tabelle liest er ab, was rot ist, und dann muss er die Äpfel auch laut abzählen, weil er sonst nicht mehr wüsste, wie viele 4 und wie viele 5 sind. Also,
Ja. Ich danke Ihnen für den Hinweis. Ich glaube, er passt hier sehr genau und ich habe ihn mir selber vorher verboten. Ich hatte ihn im Auge, habe ihn mir verboten, weil ich die Sache nicht so kompliziert machen wollte. Aber jetzt nehme ich ihn auf und sage Ihnen gleich etwas Wichtiges. Das ist in der Buchversion, was Sie hier zitieren. Und etwas von dem, das gibt es noch nicht in der Literatur, es ist einigermaßen spektakulär, wenn man in das Detail reingeht. Wenn Sie sich die Buchversion anschauen, dann ist das erste Sprachspiel, das in der Buchversion auftritt, diese Geschichte, ich gehe zum Kaufmann und hole mir mit einem Zettel 5 rote Äpfel. Das ist hier nicht. Dieses Buch, das Kaufmann-Rote Äpfel-Beispiel, kommt von woanders, erste Hälfte vom Manuskript 115, und das hat er in der Letztversion, also in der Ab-der-Coda-Version, hat er das reingesetzt zwischen Augustinus-Zitat und stellen wir uns eine Sprache vor, wie sie der Augustinus macht. Also die Deutung, ich sage es Ihnen in weiterer Folge dann noch genauer, aber es lässt sich überhaupt nicht von der Hand weisen. Er macht es nutzlos kompliziert in weiterer Folge, sag's mal so. Ja. Also er wirft in der philosophischen Untersuchungsversion wirft er ein Sprachspiel rein, das schon komplizierter ist als das Sprachspiel, mit dem er eigentlich beginnen wollte und mit dem er hier beginnt. Das wird noch eigene Konsequenzen haben, müssen wir uns noch extra anschauen. Ne?
Ja, in gewisser Weise ist das relativ, also für mich relativ klar, warum das Beispiel eben dann dort drinnen steht, weil sozusagen das ist der Cache, wo er die Auffassung von Sprache so richtig auflaufen lässt.
Richtig.
Dann nimmt das Druck und fängt ja an. Das
ist genau. Wobei das die Schwierigkeit hat in den philosophischen Untersuchungen, ist es einfach so, wenn man es sich genau mal ansieht, hat das wohl die Schwierigkeit, dass er bestimmte Auffassungen abwehrt, bevor sie auch nur die Chance gehabt haben, sich irgendwie zu entwickeln. Ja? Also dieser schwierige Rhythmus, ich gebe dir was, ich nehme dir was, von Kritik und Entwickeln, ist, wenn man das nachverfolgt, wie er da gearbeitet hat dran, um vieles leichter durchschaubar, als in dem unglaublich komprimierten, ich klopf dir auf die Finger, bevor du überhaupt noch richtig sagen durftest, was du sagen wolltest. Ja? Das ist die Funktion des Kaufmann-Beispiels in den philosophischen Untersuchungen. Das komme ich noch genauer. Das ist an dieser Stelle, wie gesagt, noch nicht vorhanden.
Ich glaube, da kommt auch, also im Kaufmann-Beispiel kommt auch total wieder das heraus, dass er mit so einem natürlichen Phänomen auf anfangen will, weil er einkauft.
Genau, ja. Genau. Das ist
auffallend, dass man so nicht einkauft.
Also, das ist richtig und da würde ich jetzt noch was anderes hinzufügen. Das ist einer der möglichen Gründe, warum dieses Kaufmann-Beispiel vorher kommt, weil nämlich weil es nämlich folgendermaßen ist. Augustinus spricht von keiner restringierten Sprachspielumgebung. Augustinus redet davon, was Kinder in menschlichen Gesellschaften in der ganzen Breite tun. Also Lernprozesse, so wie wir es halt alle kennen. Was der Wittgenstein tut, um die Wahrheit herauszuprofilieren aus dieser Augustinus-These ist, ein Sprachspiel einzuführen, das also ganz stark restringiert ist, das nichts mehr zu tun hat mit der Gesamtsituation, sondern dass diese Plattenschieberei ist und von der Plattenschieberei, also die Pointe des Beispiels von der Plattenschieberei ist ja die, dass das schon fast keine Menschen sind. Das sind ja, wenn man es an dieser Stelle nimmt, sind ja Roboter, nicht? Das sagt der Stanley Cavell in dem, da gibt es einen Beitrag von Stanley Cavell in demselben Buch hier, herausgegeben von David Stern, über den Beginn der philosophischen Untersuchungen. Das ist ja ein absoluter minimalistisches Kommunikationssystem, das überhaupt nichts mit der ganzen Breite der Lernumgebung zu tun hat. Und das hat einen guten Sinn, weil der Wittgenstein will natürlich sagen, es gibt eine Wahrheit da drinnen, in dem, was der Augustinus sagt, aber diese Wahrheit alleine festzuhalten, die würde uns dazu zwingen, aus den Menschen solche Art von Roboter zu machen. Und dann geht es sozusagen weiter, dann geht die Entwicklung weiter. Und einer der Gründe, warum man das Kaufmann-Beispiel mit reinnimmt, ist, könnte sein, dass er da ein Beispiel in der ganzen Breite der Lebensformen, so wie es beim Augustinus auch ist, als erstes reinsetzt. Nämlich Einkaufen ist wirklich was anderes. Also die Einkaufssituation ist eine breitere und allgemeinere Situation, auch wenn diese Einkaufssituation künstlich eingeschränkt ist, dadurch, dass man sich sagt, okay, da habe ich einen Zettel und gebe den Zettel hin. Ja? Das ist so, sozusagen der Rest von der Mechanik, von der Reduktion, vom Minimalistischen in dem Einkaufsbeispiel. Da sieht man in einem Alltagsbeispiel, wie man sich ungefähr vorstellen könnte, was die Wahrheit ist. Und das ist künstlich im Alltagsbeispiel. Aber das ist ein Alltagsbeispiel, das künstliche Momente drinnen hat. Während das, was er hier drinnen macht, ist ein durch und durch künstliches Beispiel, das er dem Augustinus entgegenstellt. Und jetzt will ich sozusagen eine Pointe speziell noch machen, die mir ganz wichtig ist und mir erst seit kurzem aufgefallen ist. Und womit ich eine Brücke schlage zu dem Tier- und Mensch-Problem. Konstruiert er jetzt ein einfaches Beispiel wie das mit den Handwerkern, das also gar nichts mehr, beinahe nichts mehr Menschliches hat, aber in dieses Beispiel denkt er jetzt den Lernprozess hinein. Das ist eine entscheidende Geschichte. Das ist das, was hier steht. Hier ist dieses Beispiel, quasi Robotics. Das Kind lernt diese Sprache von den Erwachsenen. Es wird zum Gebrauch der Sprache abgerichtet. Da habe ich also das Motiv vom Sprachlernen, das beim Augustinus ein humanistisches Motiv ist, eines von wie spreche ich mit meinen Eltern, wie kann ich kommunizieren. Dieses Motiv des Sprachlernens kehrt wieder im Kontext eines Beispiels, in dem es eigentlich alles das nicht gibt, die ganze Freiheit von Sozialzusammenhängen, sondern die Sprache, das System der Verständigung besteht nur in dem. Und nun der interessante, wichtige Punkt. Was kann da rauskommen? Was kann rauskommen, wenn ich das Lernen der Sprache zu artikulieren versuche in diesem Sprachspiel Nummer 1? Antwort, es kann nur Abrichtung rauskommen. Weil diese Art von Praxis, die hier drinnen im Sprachspiel 1 beschrieben ist, diese Art von Praxis keine anderen Ressourcen zur Verfügung hat, als die Ressourcen von, wie soll man sagen, Naturabläufen. Und nicht umsonst, das ist jetzt etwas, was er hier, soweit ich es sehe, nicht hat, genau. Da geht es dann weiter mit der mit dem Spracherwerb. Schauen wir uns das an im Brown Book, da gibt es hier gleich ganz am Anfang, nicht, einige Bemerkungen. Das erste, was ich Ihnen das letzte Mal auch schon gezeigt habe, ist, dass die Nummerierung, also was hier die 1er, 2er etc. Nummerierungen sind, im Diktat so eingeschliffen werden. Den 1er finden Sie hier drinnen, die Funktion, its function is the communication between a builder and a man. Let us imagine a society in which this is the only system of language. The child learns this language from the grown-ups by being trained to its use. Das ist ziemlich genau die Übersetzung von das Kind lernt diese Sprache von den Erwachsenen. Es wird zum Gebrauch der Sprache abgerichtet. Und nun kommt hier weiter. I am using the word trained in a way strictly analogous to that in which we talk of an animal being trained to do certain things. It is done by means, ich hoffe, ein weiteres Ding hier gefunden. Das muss natürlich ein Y sein. It is done it is done by means of example. Werden wir gleich mal dann wieder nachgehen, was da passiert ist. Also it is done by means of example, reward, punishment and the like. Point of this training is that, also die Themenstellung, die in den philosophischen Untersuchungen in der Buchversion in Paragraph 7 oder sowas kommt, das ist dort auch vorhanden, ist die Themenstellung der Abrichtung. Der Abrichtung als eines Initialaktes für den Einstieg in menschliches Sprachverhalten. Und Sie werden alle irgendwo wissen, dass es in der Tradition, also in der philosophischen Betrachtung überhaupt, einen starken Affekt, eine Skepsis gegen diese Art von Abrichtung, Abrichtung Behaviorismus gibt. Es gibt einen Trend in den ganzen philosophischen Untersuchungen, den man behavioristischen Trend nennen könnte, der also darauf hinweist, immer wieder, dass man sagt, also wenn ich es an diesem Beispiel expliziere, wäre der Inhalt dieses Hinweises der, dass man sagt, ihr klassischen Philosophinnen, stellt euch die Sache so vor, dass Menschen mit Geist ausgestattet in der Welt um sich herum sehen und dann plötzlich Bedeutungen erfassen. Ja? Wie erfassen sie Bedeutungen? Indem sie Ideen haben. Wo die Ideen herkommt, gibt es verschiedene Theorien. Aber wir haben geistige Ressourcen und auf diese geistigen Ressourcen greifen wir zurück. Das sind auch zum großen Teil mentale Ressourcen. Auf diese Ressourcen greifen wir zurück. Und wenn wir darauf zurückgreifen, wenn wir unser Denkvermögen in Aktion setzen im Zusammenhang mit Umständen, dann könnten wir sagen, Verständnis findet statt, Signifikation findet statt, Lernen findet statt, weil wir mit unseren Begriffen verstehen, worum es geht. Und alles das, was mit Argumentation und Verständnis zusammenhängt, alles das wird uns geleugnet von den Leuten, die sagen, tut euch nicht so viel an, wir haben es mit Tieren zu tun, besonderer Art von Tieren, die Menschen sind, und diese Tierischheit im Menschen kommt dadurch heraus, dass der Mensch ist ein Gewohnheitstier, nicht? Wie es so schön heißt. Und das Trainieren, das Abrichten ist dasjenige, womit das Ganze anfängt. Das sind zwei Züge, die in den philosophischen Untersuchungen, zwei Stimmen, die in den philosophischen Untersuchungen ständig im Gespräch sind. Und durch die Beobachtung der ersten paar Zeilen dessen, worum es da geht, wird schon eines sehr, sehr deutlich. Eigentlich schon die Antwort auf alle die Fragen, die sich im Gefolge dessen, was ich da jetzt angedeutet habe, ergeben, und insofern auch wirklich die Einlösung des Anspruchs von Wittgenstein, schon am Anfang alle Lösungen mit drinnen zu haben, obwohl die Probleme erst nachher kommen, denn die Lösung dieser Probleme besteht im Folgenden, dass Wittgenstein sagen würde, wenn ich den Wahrheitsgehalt, den der Augustinus hier drinnen hat, nämlich, dass wir bereit sind, den Spracherwerb als getriggert durch Hauptworte zu betrachten, wenn ich diesen Wahrheitsgehalt ernst nehme, dann komme ich zu einer Sprachauffassung, die man behavioristisch nennen kann, nämlich einer Abrichtungssprachverhaltung. Also wenn du dir den Luxus leisten willst, diese natürliche Auffassung davon zu haben, wie Menschen mit Sprache umgehen, die der Augustinus hat, wenn du dir diesen Luxus leisten willst, dann musst du dich nicht wundern, dass ich dir dann mit Hilfe meines Sprachspiels nachweise, du bist ganz schön behavioristisch. Das ist die Antwort, die er geben würde. Das heißt, der Wahrheitsgehalt ist verschränkt mit dem Falschheitsgehalt insofern, als sich die Wahrheit des Behaviorismus erst und nur herausstellt, wenn man bereit ist, sich das Sprachlernen um vieles einfacher vorzustellen, als es wirklich ist. Ja.
Kann man da nicht auch sagen, dass das auch seinen Zug der Fortschrittskritik ausbildet, wo man sagt, so im Ursache-Wirkungsschema?
Ganz genau. So würde ich es auch sagen, ja. Ja. Jetzt das Letzte, worauf ich Sie noch hinweisen möchte, in dieser Anfangssituation ist, dass Folgendes entgeht einem relativ leicht, wenn man das so runterliest. Das ist überhaupt das Problem bei vielen Wittgensteinschen Texten, bei den meisten eigentlich, dass sie so angelegt sind, dass man sie locker liest, weil man immer wieder zustimmen will. Das Problem ist nicht so sehr, dass man nicht zustimmen will, das Problem ist, dass man nicht weiß, warum man es sagt. Nicht? Schwierigkeit ist die, dass in der Abfolge von Selbstverständlichkeiten plötzlich philosophische Pointen und Argumente drinnen sind, die man gar nicht merkt, die in der Struktur drinnen sind, aber die er nicht mit einem roten Markierungsstift herausstreicht. Und eine von diesen Besonderheiten will ich Ihnen jetzt hier gleich am Anfang zeigen. Das ist in der Beschreibung des Sprachspieles hier drinnen. Es wird also das Kind hineingenommen in dieses Sprachspiel und dann kommt in diesem Absatz hier: Im eigentlichen Gebrauch dieser Sprache ruft der eine Teil die Worte als Befehle, der andere handelt nach ihnen. Da haben wir im eigentlichen Teil der Sprache. Und dann gibt es einen nicht eigentlichen Teil der Sprache. Im Lernen der Sprache wird es vorkommen, dass der Lernende die Dinge nur benennt, das heißt die Wörter der Sprache ausspricht, wenn auf die Dinge gezeigt wird. Und hier haben wir eben einen massiven systematischen Eingriff von Wittgenstein, der aus ganz anderen Bereichen herkommt als aus der Konstruktion von Sprachspielen, nämlich dem Unterschied von es gibt einen eigentlichen Gebrauch der Sprache und der eigentliche Gebrauch der Sprache ist Praxis. Das sagt er hier überhaupt nicht, aber das ist die Pointe dahinter. Ich sage es euch ein Sprachspiel und ich sage euch aber, er könnte jetzt dieses Sprachspiel sozusagen definieren als grammatische Regeln, als Vokabular, nicht? Das fängt ein bisschen so an. Ich sage euch ein Vokabular und ich sage euch Verknüpfungsregeln à la Frege, also die Art und Weise, wie man eine formale Sprache einführt. Ja? Das scheint ja da wirklich reinzukommen. Das ist ja auch eine Geschichte, die noch an den Traktat erinnert. Ja? Er fängt an der Stelle nicht grammatisch an, sondern ontologisch. Genauso wie er sagt, die Welt ist alles, was der Fall ist, Anfang des Traktates. Stellen wir uns eine Sprache vor, es gibt Quader, Säulen, Platten und Balken und dann gibt es die entsprechenden Worte dazu. Ja? Also da könnte man sich noch vieles vorstellen davon, was da die Betrachtungsweise dieses Systems der Verständigung ist, wie man damit umgeht und was er allerdings gleich am Anfang sagt und insofern passt das mit diesem eigentlichen Gebrauch zusammen. Er sagt nicht am Anfang, Sprache sei definiert so und so, sondern er sagt, die Sprache ist definiert durch die Funktion, die sie hat. Die Funktion der Sprache soll das definierende Moment sein und dann erst kommen diese Sachen und aus der Funktionsbestimmung entsteht auch die Berechtigung hier zu sagen im eigentlichen Gebrauch der Sprache. Und das ist also ein klarer Hinweis darauf, dass man, ich sage jetzt mal schlagwortartig, dass man das Ganze nur pragmatistisch anfangen kann, dass diese Sprachspiele immer schon Lebensformen sind, vorausgegriffen. Also schon ganz am Anfang ist dieses Sprachspiel schon eine Lebensform. Und was er jetzt tut, und er bewegt kaum den kleinen Finger und tut das damit, er leitet das Benennen aus dieser Lebensform ab. die Ableitung des Benennens aus dieser Lebensform erfolgt darin, dass man sagt, dass er sagt, und das merkt man eben kaum, es tut überhaupt sozusagen bemerkt nicht, aber im Lernen der Sprache wird es vorkommen, dass der Lernende diese Dinge nur benennt. Und benennt, jetzt unter Anführungszeichen, im Brown Book ist es noch deutlicher, oder ist es hier noch deutlicher? Es täte mich eigentlich interessieren, wie das hier aussieht. Da ist es überhaupt verschwunden. Ist es da? Es ist, hier, da ist es, richtig, genau. Das ist richtig. Das ist richtig, wenn man es sich ansieht. Das Wort benennt ist sowohl unterstrichen als auch in Anführungszeichen gesetzt. Das ist ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass ihm das sehr, sehr wichtig ist, und beides ist wichtig. Beides ist wichtig, das Anführungszeichen und das Unterstreichen. Denn überlegen wir es uns mit dem Anführungszeichen. Das Anführungszeichen bedeutet, ich habe einen eigentlichen Begriff der Sprache, und wenn du diese Sprache lernen willst, dann wird es zu Entwicklungen kommen, dann wird es zu Vorfällen kommen, die nicht der eigentliche Gebrauch der Sprache sind, sondern da muss ich jemanden anlernen. Die Sprache ist nicht dazu da, dass ich jemanden anlerne, sondern die Sprache ist dazu da, dass ich was tue damit. Aber ich muss sozusagen Nachwuchs rekrutieren. Und wenn ich Nachwuchs rekrutiere, wird es vorkommen, dass jemand, der das noch nicht kennt, wie die Kuh vor dem neuen Tor steht oder sowas ähnliches, nicht? Also steht da drinnen, hört die Leute reden und weiß nicht, was passiert, und steht sozusagen da. Und Benennen kommt, das ist die Idee, das Benennen kommt aus dieser Defizitsituation, wenn man nicht die eigentliche Sprache hat, und ist also Benennen unter Anführungszeichen deshalb, weil er sich eine Bedeutung borgt von einem Wort Benennen aus einem ganz anderen Zusammenhang, aus dem Zusammenhang, wo wir reichhaltiger sind, wo wir schon andere Ontologie haben. Hier ist das Benennen, das werden wir dann auch noch sehen, ist das Zitat, also er kann sich innerhalb dieser Praxis mit diesem Sprachspiel nicht auf ein Verständnis von Namen oder sonst etwas berufen, sondern er kann sich nur darauf berufen, dass da was passieren wird, und dass er das, was da passieren wird, was ein zweiter Schritt ist, was ein abgeleiteter Schritt ist, dass wir diesen Schritt Benennungsschritt nennen. Also der Schritt ist wichtig, und darum muss er zu unterstreichen, aber das, was da unterstrichen wird, das Benennen, das kann ich aus dem Sprachspiel selber nicht deduzieren.
Kann man auch sagen, dass das Benennen quasi das sprachphilosophische Gegenstück der Schöpfung aus dem Nichts ist. Also wenn ich sonst Sprachphilosoph bin und analysiere, wie ist die Sprache aufgebaut, dann dieses und jenes, diese und jene Funktion, aber das Benennen ist eigentlich erst das, was etwas erzeugt.
Ich würde es ein bisschen umdrehen. Also mit Schöpfung aus, das ist ein wenig zu sehr gottartig. Also Gott kann aus dem Nichts schöpfen. Ich würde das ein bisschen umdrehen, aber das Motiv aufnehmen und sagen, Schöpfung aus der Konfrontation mit dem Nichts. So würde ich es sagen. Nämlich, der Zweck meines Hinweises steht wie die Kuh vorm neuen Tor, oder wie diese Sache heißt. Ich bin in einem Praxiszusammenhang ratlos. Nicht? Der Praxiszusammenhang ist das Vorgegebene. Ich bin in diesem Praxiszusammenhang ratlos, heißt, bestimmte Features in dieser Praxis kann ich nicht beantworten mit entsprechenden Reaktionen. Und das gilt für jemanden drinnen, und es gilt auch für ein Kind. Wenn das Kind dasteht und schaut den Erwachsenen zu, wie sie ihre Baustoffe hin und her tragen, dann kann man sozusagen sagen, na gut, es schaut zu, es schaut genauso zu wie eine Kuh über die Weide geht und hat kein weiteres Problem. An der Stelle, an der ich das, wie kriege ich sozusagen ein Kind oder eine andere Person in diese Praxis hinein, die nicht in der Praxis drinnen ist? Ich muss es über eine Schnittstelle machen, in der sich kreuzt das Unverständnis der einzulernenden Person mit der Praxis der Personen, die schon wissen, wie es geht. Nicht? Und diese Schnittstelle ist eine Schnittstelle, wo die Abläufe blockiert sind. Also ich kann jemanden nur sagen, was eine Platte ist, wenn ich nicht ständig unterwegs bin, Platten oder anderes zu bringen. Ich bin sozusagen an dieser Stelle, gibt es eine Suspendierung des Praxiszusammenhangs, und dieses Einhaltgebieten, dieses, wie er es eben beschreibt, es wird sich auch diese, ja, das ist wieder was anderes, das kann man sich dann, da bin ich jetzt schon beim letzten, also dieses Moment von, es wird vorkommen, dass der Lernende die Dinge nur benennt, das ist die Einladung des Außenstehenden da hineinzugehen. Und als eine solche Einladung in das Spiel hineinzugehen, ist es eine Schöpfung. Es ist der Akt, der für die Lernende die Welt erschafft, die anderen schon haben. Ich sag dir, das ist das, dann kannst du mit uns das spielen. Aber diese Art von Schöpfung ist in dem Sinn jetzt aus dem Nichts, als sie aus dem Nichts des Sinns, sagen wir so, nicht? Aus dem Nichts des Sinns für, aber aus dem Nichts des Sinns für diejenigen, die den Sinn noch nicht haben. Aber der Sinn ist vorausgesetzt. Darum, der Sinn ist für die schon spielen, ist er vorausgesetzt.
Ja, aber das Problem ist einfach, also vorher. Also wenn ich zum Beispiel den Unterschied zwischen Mensch und Tier daran ansetze, dass der Mensch Sprache hat und das Tier nicht, der Mensch hat nicht schon immer Sprache und dass dann irgendwo quasi der Übergang stattfinden muss.
Ist hier ein Problem, auf das man notgedrungen stößt, ja, ist klar.
Ja, da haben wir schon einen anderen Schritt.
Ja, okay. Ich muss jetzt schließen. Und setze fort nächste Woche.